Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 mit dem Dani Vorler am Mikrofon. Guten Morgen. Klein aber oho, heisst es bei uns heute Vormittag im Treffpunkt. Manchmal sind es die kleinen Sachen im Leben, die ganz grosse Auswirkungen haben. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Alltag. Am Morgen, zum Beispiel beim Zmorgen. Da kann einem von der Himbeere-Gumpfi ein kleines Kernchen zwischen die Zähne kommen und das löst eine Spannung aus, dass es einem schier der Kiefer verjagt. Könnt ihr, oder? Es ist eine Wohltat, wenn man so ein Kernchen wieder entfernen kann. Natürlich muss man es dann auch noch gerade breichen, so mit einem Zahnstocher. Das haben kleine Sachen halt an sich, dass sie geckeli Arbeit mit sich ziehen. Auf eine riesige Gäckeli-Arbeit haben sich zwei Brüdchen zu Hamburg eingelassen. In den letzten 10 Jahren haben sie eine Miniaturwelt aufgebaut. Ihr Ziel war es, die grösste Modelleisenbahn der Welt zu bauen. Investiert haben sie bereits 10 Millionen Euro. Mehr über das Miniaturwunderland gerade anschliessend.
Sur tes reins, vers le ciel, tu dresses tes seins.
klein. Aber oho, heute im Treffpunkt auf DRS1. Die grösste Modelleisenbahn der Welt bauen. Das war die Idee. Entstanden ist eine der grössten Touristenattraktionen von Hamburg. Ob Zocken in Las Vegas, Klettern in den Alpen oder Rudern in norwegischen Fjorden. Alles ist munzig klein nachgebaut und zu bestaunen im Miniaturwunderland Hamburg. Definitiv klein, aber auch hoch. Die Schweiz hat in dieser Miniaturwelt einen wichtigen Platz, wie mir der Mitbegründer vom Miniaturwunderland, der Frederik Braun, erklärt hat.
Da ich die Idee zum Wunderland in der Schweiz hatte, war es natürlich klar, dass wir die Schweiz auch darstellen. Wir haben natürlich so ein paar Klischees bedient. Wir haben eine ganz wunderbare Schokoladenfabrik, wo auf Knopfdruck kleine Schokolade rauskommt. Wir haben, meine Herzensangelegenheit, ein DJ-Bobo-Konzert nachgebildet mit 30.000 kleinen Fans. Wir haben das Matterhorn. Wir haben wirklich ganz viel nachgebaut, was ein Schweizer hier in Hamburg wirklich an seine Heimat erinnern wird.
Ein DJ-Bobo-Konzert und eine Schokoladenfabrik. Wie haben Sie diese Herausforderung angepackt?
Ja, wir haben eigentlich immer nur ganz wenig Platz. Auch wenn 250 Quadratmeter für so einen neuen Bauabschnitt wie die Schweiz ganz viel ist, will man eigentlich viel, viel mehr bauen, als man eigentlich Platz hat. Und dann nimmt man die Highlights. Und für mich ist DJ Bobo Konzert ein ganz klares Highlight gewesen. Dann mussten wir erstmal so kleine Figürchen bauen, wo die Arme in der Luft sind, damit die auch richtig feiern. Der René Baumann, also DJ Bobo, war auch persönlich hier und hat gesagt, wow, jeden Tag ausverkauft mein Konzert, das hätte ich gerne live auch.
Ich liste mal ein paar imposante Zahlen aus Ihrem Miniaturwunderland auf. Das sind zum Beispiel 12.000 Meter Gleise, weit über 2.000 Weichen, eine Viertelmillion Figuren, rund 6.000 Autos, weit über 200.000 Bäume, über 300.000 Lichter und das Ganze wird gesteuert von über 40 Computer. Herr Braun, wer hat das alles erschaffen? Was für Leute haben ein solches Werk aufgebaut?
Also wenn Sie die Zahlen hier so lesen, das ist richtig ausgeufert. So groß sollte es eigentlich nie werden. Ich bin natürlich glücklich darüber. Wir hatten damals mit 20 Leuten geplant und sind über 200 Mitarbeiter inzwischen. Davon sind die Hälfte wirklich am Bau beschäftigt. Und das sind ganz verrückte Leute aus allen Lebenslagen, aus allen Berufen, die sich hier einbringen. Die haben jeden Tag neue verrückte Ideen. Es kommt also nicht darauf an, ob man eine besondere Ausbildung hat, sondern eigentlich nur, ob man kreativ ist.
Und wie finden Sie solche Leute?
Also am Anfang war es ein bisschen schwieriger, weil wer gibt für so eine fixe Idee seinen Beruf auf? Heute, wo es so bekannt geworden ist, kommen Massen an Bewerbungen jeden Tag. Wir gucken uns die Leute an und schauen, ob sie in unser Team passen. Gucken gar nicht so auf Zeugnis oder so, sondern einfach, ob die ein Gefühl dafür haben, ob sie Lust daran haben, ob sie Spaß haben und ob sie wirklich, wie gesagt, ein bisschen verrückt sind.
Und bei all Ihren Bauten, wie wichtig ist Ihnen da Originalgetreue und Qualitätsarbeit?
Das ist immer ein Zwiespalt. Man will natürlich sehr originalgetreu bauen, kann das aber auf dieser Fläche nicht, weil alleine, wenn man die Schweiz nachbauen wollte, in unserem Maßstab, bräuchte man also einen Hektar oder so. Es ist also ganz klein. Wir nehmen also Highlights und dann ist es letztendlich Fantasie. Und wir gucken so ein paar markante Gebäude, die bauen wir 1:1 nach und alles drumherum ist dann Fantasie. Und ehrlich gesagt ist die Fantasie manchmal sogar viel interessanter als die Realität.
Frederik Braun, noch immer ist das Miniaturwunderland am Weiterwachsen. Wird es eines Tages dann auch mal fertig sein?
Ich hoffe, es wird nie fertig werden, denn ich komme jeden Tag mit dem Lächeln hierher und kann es kaum erwarten zu schauen, was wieder Neues gebaut wurde. Und wenn es nach uns geht, wird es noch 20, 30 Jahre so weitergehen. Unsere Pläne reichen zumindest immer schon bis 2020. Wir wollen noch sehr viele Länder, Afrika, Großbritannien, England, Italien, alles Mögliche wollen wir bauen.
Seit Jahren bauen Sie auch an einem Flughafen. Das habe ich gesehen, wo Flugzeuge landen und starten. Was ist die Schwierigkeit dieses Modells, dass es so viel Zeit auch braucht zum Bauen?
Ja, wir wollten schon längst mit dem Flughafen fertig werden. Das Problem ist einfach die Technik. In dieser kleinen Art, sowas Fummeliges zu bauen, dass das wie echt aussieht, wie die Flugzeuge sich bewegen, dass die kleinen Fahrgasttreppen ranfahren, wenn das Flugzeug andockt am Terminal und so, die Autos kommen und so weiter. Das ist so winzig klein, die Technik, die da rein muss. Da mussten wir sehr, sehr viele Dinge erfinden und haben uns ehrlich gesagt ein bisschen verschätzt.
Wie aufwendig ist eigentlich der Unterhalt, also das Reinigen und das Pflegen dieser Miniaturwelten?
Wir hatten damals gedacht, dass wir so 2-3 Leute benötigen, die Anlage zu pflegen. Inzwischen ist es ein Team von so 10, 12, manchmal sogar 15 Leuten, die Staubsaugen, die Figürchen wieder auf die Anlage setzen, die Züge reparieren, die Loks warten und so, die Kabel neu verlegen, wenn mal was durchgeschmort ist oder so. Das ist ein riesengroßer Aufwand, aber es macht nichts.
Aber da haben Sie irgendwelche Spezialstaubsauger. Allzu fest darf das ja nicht ziehen.
Ja, also es darf nicht zu doll saugen, sonst werden die ganzen Figürchen weggesaugt. Aber es ist eigentlich schon noch ein normaler Staubsauger mit ein bisschen kleinerer Düse. Und letztendlich ist alles fest gebaut. und dementsprechend geht das.
Was ist bei den Besuchern eigentlich am beliebtesten?
Also bei den Besuchern sind am beliebtesten diese vielen, vielen kleinen Details. Manchmal bösartige, manchmal liebevolle, manchmal sexistische Details. Es ist alles, das ganze Leben ist bei uns im Wunderland zu finden und das suchen die Besucher. Und wenn die so richtig schön eingetaucht sind in dieser Welt, dann sieht man dieses Lächeln im Gesicht.
Ja, und wenn Sie davon erzählen, dann spürt man auch Ihre Begeisterung. Herr Braun, was für eine Faszination hat die Miniaturwelt für Sie persönlich?
Es ist für mich mein Lebenstraum. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Früher, als ich noch in einer anderen Firma gearbeitet habe, habe ich morgens den Wecker gestellt und 10-mal vorgestellt und wollte nicht aufstehen. Heute kann ich es morgens nicht erwarten, hierher zu kommen, weil ich liebe diese Welt, ich liebe die Besucher, wenn die einem auf die Schulter klopfen, wie toll das ist. Oder ihnen einfach nur zuzuhören, wenn sie sich untereinander unterhalten und wie begeistert die sind. Das ist ehrlich gesagt das schönste Leben, was man führen kann.
Waren Sie denn immer schon auch ein bisschen so der Sammlertyp, der so Kleinigkeiten und Miniaturwelten gesammelt hat?
Mein Bruder und ich waren eigentlich immer schon sehr verrückt. Wenn wir was getan haben, dann musste es Superlative sein. Ob das Bierdeckel sammeln war, Mickey-Maus-Hefte oder irgendetwas. Wir mussten immer Massen haben. Und wir haben auch schon damals davon geträumt, dass wir irgendwann mal die größte Modelleisenbahn der Welt haben. Dass das dann so tatsächlich eintritt, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Der Frederik Braun vom Miniaturwunderland Hamburg hat als Sammler angefangen. Heute zieht das Miniaturwunderland Hunderttausende von Besuchern aus der ganzen Welt an. Wer sich ein Bild machen von dieser gigantischen Miniaturwelt, dem empfehle ich einen Besuch bei uns im Internet auf drs1.ch. Unter Treffpunkt haben wir ein paar Bilder parat. Frage an euch, meine Damen und Herren, was für Miniaturwelten sammelt ihr? Das interessiert uns und wir freuen uns über ein E-Mail oder ein Telefon 0848 440 222. Telefonnummern oder studio at drs1.ch. Sammelt ihr irgendwelche Sächeli mit Betonung auf Li für, ich weiss nicht, in Setzkasten oder für eine Modellbauanlage? Gebt uns doch schnell ein Einblick. Wir möchten über eure Miniaturwelten mehr erfahren. 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Klein, aber oho, heisst es heute bei uns im Treffpunkt. Mein nächster Gast beschäftigt sich schon mit so kleinen Sachen und Sächeln, dass er für seinen Beruf sehr häufig mit Lupen muss arbeiten. Über die Kunst vom Uhrmacherberuf erfahren wir mehr, gerade anschliessend.
You take the weight off of me. Oh, honey, when you knock on my door, ooh, I gave you my key.
das ist der Treffpunkt auf DRS1. So schnell kommt man nicht zum Staunen aus, wenn man mal die Gelegenheit hat, bei einer mechanischen Uhr ins Uhrwerk reinzuschauen. Klein, aber oho, ist hier die richtige Beschreibung. Es kommt einem wie ein Wunder vor, dass all die Zahnräder und Federli miteinander zusammenspielen, dass man dann nachher auf dem Zifferblatt genau die Zeit ablesen kann. Die Kunst vom Uhrmacher macht es möglich. Einblick in die Miniaturwelt gibt uns jetzt Andreas Kobler. Er ist Geschäftsführer von der Firma Türler Uhren und Juwelen in Zürich. Guten Morgen, Herr Kobler.
Guten Morgen, Herr Follo.
Euer Herz schlägt für Uhren. Ihr bekommt glänzige Augen, wenn ihr schöne, vor allem auch alte Uhren könnt anschauen könnt. Wie ist es zu dieser Leidenschaft gekommen bei euch?
Gut, ich glaube, die Leidenschaft ist entstanden über lange Jahre. Ich habe Goldschmied gelernt, früher noch, mit 16 und dann mit 20 ein bisschen auf dem Beruf geschafft. Und habe dann aber gemerkt, dass Technik mir ein bisschen gefehlt hat auf dem Beruf. Und die hat mich immer interessiert. Das Zusammenspiel, speziell von Zahnrädern. Und ich habe dann noch eine Ausbildung als Uhrmacher gemacht.
Das bedingt ja eine ganz grosse Exaktheit, das Zusammenspiel, das ihr jetzt gerade habt, angesprochen. Das hat euch ja sehr müssen interessieren, oder?
Ja, das ist ein grosses Dilemma gewesen am Anfang natürlich, weil von Goldschmied her kommt man aus der Kreativität, was beim Uhrmacher sehr stark eingeschränkt wird durch die Zähneverhältnisse, durch mathematische Gegebenheiten etc. etc. Und das ist schon spannend gewesen, das zusammenzubringen. In mir selber natürlich, ja.
Und alles ist, wie gesagt, sehr klein, wenn ich an eine Armbanduhr denke, im Speziellen. Für das habt ihr auch spezielle Werkzeuge, Instrumente. Ich habe euch gebeten, ein paar Sachen mitzunehmen. Ich sehe hier jetzt so Instrumente, die aussehen, wo sie sagen, wie die von einem Chirurg. Und natürlich immer mit einer so einer Lupe im Auge. Wie lernt man die Gäckeli-Arbeit? Wie lernt man zum Beispiel, einen ruhigen Hang überzukommen?
Ich glaube, das ist eine Grundbedingung, wo man natürlich muss. Es ist eine Voraussetzung, habe ich das Gefühl, wo man muss haben. Man muss eine ruhige Hand haben, man muss eine Geduld haben. Die schreitet fast ins Unermessliche manchmal bei gewissen Arbeiten. Und wenn man das nicht mitbringt, dann ist es, glaube ich, schwierig zum Lernen. Das muss man früh erkennen, ob man so eine Person ist oder nicht.
Also das geht über die ruhige Hang aus. Das ist etwas, das ganzheitlich muss sein. Der ganze Körper, der ganze Geist bis in die Seele.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so. Also auch ein gesunder Geist ist nicht zwingend da, wenn man einen gesunden Körper hat. Also man muss auch den Geist trainieren, wie auch die Sinnesorgane. Für mich ist ganz wichtig das Auge, die Augen. Also die Augen, die muss man entspannen, die muss man pflegen. Und das ist halt schon auch ein Grund, warum der Beruf weitergeht, als einfach nur die 8-9 Stunden im Geschäft, sondern auch in der Freizeit muss man sich damit befassen.
Das müsst ihr jetzt schon noch ein bisschen konkreter erzählen. Also nachdem ihr stundenlang so kleine Sachen gemacht habt, eben zum Teil die halt auch mit Lupe geschafft habt, dürft ihr eure Augen erholen. Wie geht denn das? Was meint ihr damit?
Augen erholen auf die Weite beispielsweise, also man muss natürlich auch ein bisschen in die Ferne schweifen, man muss in die Natur raus, man kann nicht zu Abend heimgehen und im Bildschirm hineinschauen, sei es im PC oder im Fernsehen, da leidet das Auge drunter und das schon nach wenigen Wochen, stelle ich fest bei mir auf jeden Fall und ich habe das schon lange aufgegeben, ich genieße die Zeit eigentlich, nebst der Arbeit, vor allem auch mich um mich selber zu kümmern, ja.
Ist das jetzt etwas, das ihr selber so herausgefunden für euch? Oder ist das etwas, das man euch da schon mit auf den Weg gibt in der Ausbildung?
Also mein Lehrmeister hat mir das jeden Tag gesagt, mit 16, 17, mein Lehrmeister als Goldschmied schon. Und dort nimmt man das nicht so wahr, das ist sicher so. Ja. Aber ich habe das dann gleich gemerkt, dass er eigentlich in sich natürlich recht hat.
Weil das Handwerk ist anstrengend.
Es ist anstrengend. Man will den Beruf, wenn man schon die Möglichkeit hat, einen Beruf auszuüben, der einem Spass macht. Das können ja nicht alle Leute. Also ich denke, dann muss man sich entsprechend darauf vorbereiten, dass man auch ein Leben lang ausüben kann.
Sorge gehabt zu dieser Fähigkeit, die man nun mal auch hat? Wie wählen die? Ich meine, ich habe gesagt, ihr seid Geschäftsführer von Türler Uhren. Wie wählen die Lehrlinge aus?
Gut, das ist ein Auswahlsverfahren, wie auch entsprechend mit Mitarbeitern sonst. Also ich denke, da kann man nicht genug Zeit investieren. Grundsätzlich Uhrmacher, Lehrling, müssen heute natürlich schon sehr viel mitbringen, weil auch die ganze Entwicklung in der Uhrenindustrie weit, weit fortgeschritten ist.
Hat sich so ein Arbeitsplatz grundsätzlich verändert, wenn ihr zurückdenkt an die Zeit, wo ihr die Lehre gemacht
habt? Ich denke, von den Werken her, wo man heute natürlich damit zu tun hat, hat sich stark geändert, der Arbeitsplatz als solches auch. Gegenüber vor 200 Jahren beispielsweise hat man ganz anders geschafft am Uhrmachertisch, am Etabli. Heute ist das sehr technologisiert. Man kann sich auch viel weniger Fehler erlauben in diesem Bereich. Das merkt man, wenn man antike Uhren restauriert. Dort hat man noch einen gewissen Spielraum in Sachen Kreativität. Bei den neuen Uhren ist das natürlich ganz anders. Und das wird alles radikal bestraft, wenn man nur das falsche Öl ins falsche Lager legt.
Also das ist wie bei den Auto, wo irgendwie das und das brauchen soll, sonst geht es kaputt mit der Zeit. Das ist ein bisschen Geldmacherei, denke ich manchmal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich, auf keinen Fall. Das ist halt ein Zeichen von der Zeit. Oder? Man versucht heute die Uhren entsprechend länger zu leben, zu lassen. Man versucht die Wartungsfristen, die Wartungsintervalle rauszuzögern, was früher noch bei Taschenuhren, wo der Abraham Louis Brueghi beispielsweise der erste grosse Uhrmacher noch gebaut hat, die Uhren hat man müssen alle paar Monate revidieren. Also, das ist heute natürlich nicht mehr so. Und heute hat man Wartungsintervalle von 3 bis 5 Jahren.
Ihr habt jetzt heute Morgen ein ganz schönes Modell mitgebracht. Was ist das für eine Uhr, wo euch da schon, also wo euch ja ans Herz gewachsen ist? Es ist eure persönliche, nehme ich an.
Es ist eine Uhr aus Familienbesitz, ja, vom Urgroßvater. Und die Uhr ist um die Jahrhundertwende erworben worden. Es ist ein Audemars Piguet, ist ein ewiger Kalender. Also er berücksichtigt Schaltjahr alle 4 Jahre. Und es ist zugleich auch noch eine größere Komplikation. Das heisst, sie hat noch eine Minutenrepetition drin.
Sie schlägt auch Minuten?
Ein Schlagwerk auf Wunsch, das hat man früher noch so gemacht, damit man das Licht nicht muss anmachen im Schlafzimmer. Ja, früher gut. Hat man müssen noch eine Kerze anzünden, um das Licht anzubringen. Und das hat man natürlich mit so einer Minutenrepetition können übergehen.
Aber der hat das auch Minuten geschlagen?
Nein, das ist ein Hebel, das man kann betätigen zur Nacht. Und man kann dann schön hören, was für eine Uhrzeit das ist.
Sehr schön. Also jetzt schlägt die aber nicht, also die ticken auch nicht, die Uhr, im Moment.
Ja, das ist immer so ein bisschen der letzte Arbeitsschritt. Die Uhr habe ich die letzten 3 Jahre immer wieder mal ein bisschen etwas dran können machen. Der letzte Arbeitsschritt, der fehlt noch. Das ist eigentlich wirklich der schönste. Das ist das Einsetzen von der Unruhe, das Herz sozusagen, wenn es davon schlägt. Und nachdem sollte die Uhr laufen.
Das Einsetzen von der Unruhe, das ist ein Arbeitsschritt, den ihr hier jetzt demonstrieren könnt. Das gibt nicht viel zu tun.
Das ist unter normalen Bedingungen, vielleicht nicht in einem Radiostudio, ist das etwa 10 Sekunden Arbeit. Vielleicht ist es heute 20 Sekunden. Ja.
Brauchen wir heute noch ein bisschen mehr Licht? Oder wie sieht es aus?
Nein, das kriegen wir schon.
Geht das so? Also dann machen wir das. Wir müssen das Einsetzen von der Unruhe machen. In ein paar wenigen Minuten wollen wir schauen, wie das Herz davon anfängt bei dieser schönen Uhr. Hier im Treffpunkt auf DRS1.
Still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still
we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.
Klein aber oho, heute im Treffpunkt auf DRS 1 im Gespräch mit dem Andreas Kobler, Geschäftsführer von der Firma Türler Uhren und Juwelen Zürich. Er hat eine Uhr hier mit ins Studio gebracht, wo ich jetzt den Namen schon wieder nicht mehr weiss, müsst entschuldigen. Könnt ihr das noch schnell sagen?
Das ist eine Uhr aus dem Haus Audemars Piguet. Im Valais des Joux sind die daheim.
Und die wartet jetzt eigentlich darauf, die Uhr, dass die Unruhe, wenn man dem sagt, eingebaut wird, dass das Herz von dieser Uhr anfängt zu schlagen. Herr Kobler, jetzt müsst ihr euch wahrscheinlich, um das machen, um diesen Schritt zu machen, müsst ihr euch ausrüsten, oder? Jetzt habt ihr hier eine Lupe parat. Ist das eine Lupe oder gibt es hier verschiedene Korrekturen, verschiedene Grössen, die ihr dazu braucht, um zu arbeiten?
Da gibt's verschiedene Grössen, ja. Also, normalerweise schafft man mit einer Dreifachvergrößerung. Aber je nachdem, mit was man zu tun hat, beispielsweise der Spiral oder auch die Unruheachse, wenn man die herstellt, die hat ein Endteil, die sind so dünn wie ein Haar, da braucht man eine grössere Lupe, also eine grössere Vergrößerung.
Und die drücken die jetzt einfach so ins Auge? Mhm. Darf ich da mal schauen? Jawohl, das ist ja so. Das hat einfach nachher, das ist eine gewisse Muskelanspannung, die das hat, oder wie?
Das darf es nicht sein, weil sonst tut man sich auch ein bisschen verkrampfen. Das heisst, es muss wirklich ganz locker.
Das gibt den Kopf weh mit der Zeit.
Richtig, ja.
Jetzt braucht ihr wahrscheinlich ganz fest Konzentration, um das zu machen. Ich kann vielleicht bestimmen, dass das Teil, das ihr jetzt hier mit einer kleinen Pinzette anpackt, hat ein Federchen dran und so ein Zahnrädchen. Ich tue es mal so beschreiben. Ich meine, ich bin hier absolut alleine. Ich sehe jetzt einfach, dass es hier innen in unserem Studio vielleicht nicht gerade die besten Lichtverhältnisse sind, weil der Herr Kobler beugt sich jetzt sehr stark zu dem Uhrwerk ab und packt. Jetzt ist das Federchen drin und jetzt tut er mit einem so einem kleinen Schräubchen, dass man gar nicht sieht, dass es ein Schräubchen ist, das wahrscheinlich irgendwie noch anschrauben.
Ja, das ist richtig.
Das ist ein Schraubenzieher hier?
Das ist ein Schraubenzieher, jawohl.
Wir brauchen solches als Zahnstocher, bestenfalls. Jetzt wird das Schraubchen angeschraubt. Und wenn das nachher angeschraubt ist, sollte die Unruhe einkommen?
Ja, also der Moment ist jetzt wirklich da. Das ist immer der schönste Moment für den Uhrmacher. Wenn dann wirklich die Kraftübertragung funktioniert, vom Federhaus über...
Halt jetzt mal schnell hier ans Mikrofon, dass man da... Ah, die müssen natürlich jetzt noch ein bisschen aufziehen.
Die müssen ein bisschen aufziehen.
Ja. Jawohl, wir hören es. Die Unruhe hat eingesetzt. Das Herz schlägt. Das ist für euch der schönste Moment natürlich.
Das ist der schönste Moment, ja, wenn man natürlich mehrere Stunden an einer Uhr schafft oder Tag, Woche, je nachdem. Und man merkt natürlich erst dann, läuft die Uhr, respektive wie läuft sie. Man kann sie jetzt kontrollieren. ist sie akkurat, ist sie genau genug, etc. etc. Ja.
Vielleicht hören wir jetzt sogar noch, wie sie die Minuten schlägt, oder wie?
Ja, das ist ja die dritte Komplikation nebst dem ewigen Kalender. Und das ist natürlich auch so ein Highlight, was man vorher schon getestet hat, in dem Fall.
Warten wir einfach noch schnell, oder?
Ich also kann. Bis,
oder du das schnell ein bisschen vorstellen. Dann erzähl noch schnell, das ist aus Familienbesitz. Wie viele Stunden habt ihr hier jetzt an dieser Uhr schon gearbeitet, damit die wieder intakt kommt?
Ich kann es eben nicht genau sagen, weil ich immer daran geschafft habe, wenn beispielsweise die Kinder geschlafen haben daheim oder man sich einfach wirklich in Ruhe darum kümmern kann. Und das sind halt Zeiten, die man nicht aufschreibt, weil es ist ja für mich nicht etwas, wo ich mir selber fakturiere in dem Sinn. Also die Arbeitsstunden sind für mich auch nicht wichtig.
Also eben, das ist Hobby. Das macht ihr neben eurem Job.
Das ist Hobby, weil ich als Geschäftsführer natürlich nicht mehr sehr oft an Setup bin. Kann sitzen. Wenn immer möglich, versuche ich das. Ich habe einen engen Kontakt zu den Uhrmachern. Aber wirklich intensiv arbeiten, tue ich daheim an so Uhren.
Es hat eine Zeit gegeben, Andreas Kobler, da hat man das Gefühl gehabt, die mechanischen Uhren, die werden schon fast tot gesagt. Jetzt haben sie sich wieder irgendwie wiederbelebt. Wie erklärt ihr das?
Ich denke auch, das hat stark mit den Emotionen zu tun von den Leuten. Also die Leute möchten natürlich schon auch emotionale Wert. Also, eine Uhr mit einem Herz, wie jetzt, die auch tickt, wo man etwas hört, ist halt schon etwas anderes als ein elektronisches Modul, wo ein Quarz schwingen lässt, etc. Das ist eher für viele Leute vielleicht ein bisschen leblos, wie es ein Computer halt auch ist.
Die Uhr sollte jetzt noch schnell läuten, dann würden wir nämlich den Ich weiss, der Fein ein bisschen zu läuten. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Welt von der Uhrmacherkunst. Andreas Kobler, Geschäftsführer der Firma Türler Uhren und Juwelen in Zürich. Weiterhin ganz viele gefreute Stunden bei eurer grossen Leidenschaft. Vor ein paar Minuten haben wir aufgerufen, dass wir gerne mit Leuten noch ins Gespräch kommen, die irgendwelche Miniatur Welten daheim hegen und pflegen. Leute, die irgendwelche Sachen sammeln für einen Setzkasten oder für eine Modellbauanlage oder was auch immer. Mal schauen, was hier bei uns gemeldet worden ist. Ihr erfahrt sie in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Nascendo il sole già, ancora dorme la città, ma noi voliamo via, la macchina che va, è carica di musica, e l'amicizia è un'isola, nascosta dentro noi. L'autostrada e il cielo andiamo via, dove ci porta il vento ed il presente è già dietro di noi, yeah. Nessuna nostalgia, perché partire è vivere, per liberarsi e crescere. Di più. Tra le montagne e il mare andiamo via, come gabbiani in volo, sono certezze adesso, sogni tra noi, libera l'anima e vai.
casa mia. Il mio pensiero è libero dalle barriere inutili di false verità. Insegna che la nostra casa è in noi e che dovunque vai non sei straniero mai.
Klein, aber oho, heute im Treffpunkt auf DRS1. Manchmal sind es die kleinen Sachen, die im Leben Grosses ausmachen. Wir sind heute schon abgetaucht ins Miniaturwunderland zu Hamburg, wo wir unbeschreiblichem Aufwand ja ganze Welten in so Modellform aufgestellt werden. Oder wir haben vorher Einblick bekommen in das diffizile Schaffen von der Uhrmacherkunst. Und jetzt haben wir nach euren Miniaturwelten gefragt. Am Telefon habe ich aus Tuliken der Fritz Grossen. Guten Tag, Herr Grossen.
Jawohl, guten Tag, Herr Vorler.
Ihr habt auch so geckeli Sachen bei euch daheim. Was sammelt ihr, Herr Grossen?
Das Kleinste ist ein Löffel voll Sand aus dem St. Lorenz-Strom aus Amerika.
Also die sammelt ganz generell Sand von überall Sand auf der Welt?
Sand, ja, Sand. Und da habe ich auch meine Verwandten und Bekannten habe ich zum Teil eben aufgefordert, bringt mir ein bisschen Sand. Und wenn ihr nichts habt, kein Gläschen, kein Sack, nichts, in jedem Hotel gibt's so Bindesäckchen, sogenannte, wo man Sand drin sammeln
kann. Die kann man gäbig brauchen für da.
Ja, das ist tipptopp und sind wasserdicht. Da habe ich vom kleinsten Quantum ist eben ein Löffel voll und das grösste habe ich ein ganzes Kilo oder über ein Kilo Sand bekommen von irgendwo her auf der Welt.
Was machen denn die mit dem Sand? Das müssten wir jetzt schon noch schnell verraten, Herr Grossen.
Da habe ich kleine Gläschen. Meine Tochter tut mir zum Beispiel so ein Gewürzgläschen zu haben. Die sind etwa höchstens 10 cm hoch. Mhm. Angefangen habe ich mit Sirupfläschchen oder Tomaten.
Und das wird nachher ausgestellt?
Ja, ich habe sie in der Stube, auf drei Tablar. Habe ich ganze Reihen und habe schon keinen Platz mehr in der Stube.
Die grosse, weite Welt in Sandform daheim in der Stube vom Fritz Grossen zu Tuliken. Vielen herzlichen Dank für euch das Telefon. Und jetzt habe ich noch Heidi Haupt am Apparat. Frau Haupt, guten Tag.
Guten Tag, Herr Vorler.
Ihr seid auch eine leidenschaftliche Sammlerin. Zum Beispiel sammelt ihr Gürtelknöpfe von den alten Chinesen.
Gürtelknöpfe von den alten Chinesen und Gürtelknöpfe von den alten Japanern, auch Netzke. Die einen heissen Togel und die anderen heissen Netzke. Ich sammle Fingerhüte, ich sammle Würfel, Glasperlen, Kräuli.
Was ist denn die Faszination an all diesen Miniaturwelten, Frau Haupt?
Sie sind unvorstellbar schön und interessant und lehren ihm tausend Sachen und lehren ihm Respekt vor den Künstlern, die das geschaffen haben.
Habt ihr denn all die Kleinigkeiten in Setzkästen?
Zum Teil haben wir eine grosse Muschelsammlung in Setzkästen, in ganz schönen. mit schmalen Glas-Tablar. Nachher habe ich natürlich Schmuck, echte und Swarovski-Schmuck. Nachher habe ich zauberhafte Samenstände, also Schmuck aus der Natur.
Aha. Aber das gibt ja alles ganz viel zu tun zum Abstauben, die kleinen Sachen, oder?
Nein, es gibt gar nicht viel zum Abstauben. Ich wohne Gottlob in einem Haus, wo
kein Staub hat.
Straße unten durchgeht, ja.
Ah, okay, gut, dann geht's.
Und dann habe ich praktisch keinen Staub. Und das sind zauberhafte Sachen, ja.
Ich wünsche euch weiterhin viel Freude in dieser zauberhaften Welt, die ihr hier zusammengestellt habt. Und herzlichen Dank auch euch fürs Telefon, Frau Haupt. Schönen Tag.
Ist gern
gesehen. Oh, tschüss. Ade, ade, ade. Jetzt wird es gerade noch sehr viel kleiner bei uns in der Sendung. Im Vergleich ist so ein Rädchen zum Beispiel von einem kleinen Uhrwerk ein Riesenrad von überdimensionaler Grösse. Ich darf euch einen Abstecher ankündigen in die Mikrowelt von Bakterienkulturen. Gerade in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Eis. Das heisst Treffpunkt heute unter dem Motto «Klein, aber oho». Unser nächster Abstecher bringt uns in eine Welt, die man eigentlich gar nicht kann sehen kann, ausser mit starkem Mikroskop. Ich darf euch vorstellen, die Welt der Bakterien. Bakterien sind in unserem Leben ja allgegenwärtig. Ein Mensch hat in und auf sich etwa eine halbe Billiarde Bakterien, sagen die Forscher. Wir können es nicht nachzählen, ist absolut unvorstellbar. Um etwas von diesen Bakterien mitüberzukommen, führt uns der Weg jetzt aber in ein Labor. Konkret ins Labor für medizinische Mikrobiologie von der Universität Zürich. Mein Kollege, Jürg Göninger, war dort und hat sich vom Leiter Reinhard Zbinden erklären lassen, warum es das Labor überhaupt gibt.
Das Labor ist da, um aus Patientenproben bakterielle Erreger zu suchen. Das Ziel ist, dass man die Bakterien charakterisieren, identifizieren, sagen, was es ist. Und was natürlich der Doktor in der Klinik am meisten interessiert, welche Antibiotika also kann geben. Und aus dem Grund ist bei uns ganz, ganz wichtig, dass man eben die verschiedenen Resistenzmechanismen, die zunehmend sind, die Resistenzmechanismen genauer kennt und auch im Arzt auch können sagen, mit was also richtig kann behandeln kann.
Was für ein Antibiotikum hilft und was für eine Infektionskrankheit hat ein Patient X oder eine Patientin Y? Auf diese zwei Fragen sucht und findet man also in diesem Labor Antworten für die Ärzte und ihre Patienten. In der ganzen Diagnostik, also in dem und in drei anderen Laboren, arbeiten total rund 30 Leute. Es ist eine ruhige Atmosphäre. Es wird zwar zugeschafft, aber ohne Hektik. Ein paar Schritte und wir stehen in einem Raum, wo die sogenannten Patientenproben reinkommen. Patientenproben, das können sein Späuz, Auswurf aus der Lunge, Stuhl, eine Probe aus einer schweren Wunde und so weiter. Jede Patientenprobe kommt in eine kleine, runde Kunststoffschale, wo das Geliermittel Agar-Agar drin hat. Und auf dem Agar-Agar vermehren sich die Bakterien.
Und so können dann einzelne Bakterien, die auf die Agarplatte kommen, können sich dann teilen und eine sogenannte Kolonie, nennen wir das dann, bilden. So eine Kolonie besteht aus einer Milliarde Bakterien und die Kolonie können wir dann in dem Sinn näher charakterisieren.
Der Analytiker Manuel Hildebrand ist gerade dran, Patientenproben in so Schalen zu tun. Immer eine Probe in eine Schale. Er sitzt an einer Art Vitrine, die oben Glas hat mit einem Schlitz. Dort streckt er seine Hände rein und dort drinnen im Schrank bringt er die Proben in die Schale.
Das ist eine Sicherheitswerkbank. Das heisst, es wird unter Luftabzug gearbeitet. Sie tragen auch Handschuhe und jeweils regelmässig desinfizieren.
Die Sicherheitskabine hat einen doppelten Zweck. Einerseits, dass Patientenmaterial, das potenziell eben ansteckend sein kann, nicht eine Gefährdung darstellt für die technischen Assistenten, also biomedizinische Analytiker nennen sich die Laborantinnen und Laboranten heute. Und es ist eben durchaus so, dass wir auch Material haben von Patienten mit Tuberkulose. Normalerweise wird das Material primär im Tuberkulose-Labor untersucht. Das ist ein BL3-Labor, Biosafety Level 3-Labor mit Unterdruck. Aber wir bekommen natürlich die gleichen Materialien von diesen Patienten auch für die Bakterien, die nachher schlussendlich, wenn sie mal gewachsen sind, auf den Schalen, die wir vorher besprochen haben, dann nicht mehr gefährlich sind. Aber am Anfang muss man natürlich personensicher. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass nicht Hautbakterien von uns irgendwie in das Material reinfallen. Und da haben wir quasi eben dann in einem gewissen Sinn auch einen Produktenschutz, damit nicht das Patientenmaterial sogenannt kontaminiert wird durch Bakterien von der Haut, von denen, die ansetzen.
Die richtig gefährlichen Bakterien tut man also im Hochsicherheitslabor untersuchen. Aber auch hier, wo es weniger gefährlich ist, muss man aufpassen. Auch zur Sicherheit gehört, dass die Schalen richtig angeschrieben sind, dass es keine Verwechslung gibt. Eine Maschine übernimmt die Arbeit und klebt auf jede Schale die richtige Etikette. Damit sich die Bakterien schnell vermehren, kommen sie für 24 Stunden in den Ofen, den sogenannten Brutschrank. Der sieht auf den ersten Blick aus wie eine Abwaschmaschine. Er ist exakt auf Körpertemperatur 37 Grad Celsius eingestellt. Manchmal muss es sehr schnell gehen, will der Arzt sofort wissen, ob bei einem Patienten bestimmte Krankheitsbakterien vorkommen. In so Fall tut man mit dem ersten Test herausfinden, ob es Erregerbakterien hat, noch bevor man eine Bakterienkultur anzüchtet und dann eine ganze Testreihe macht.
Mein Name ist Liliane Schilling. Wir schauen hier gerade das Direktpräparat an. Wir haben vorher, wie Sie gesehen haben, das Material angesetzt und das Material auf so ein Glas-Objektträger tun. Das haben wir jetzt gefärbt, das ist eine spezielle Färbung. Und die schauen wir jetzt unter dem Mikroskop an. Also wir haben hier drin, wenn Sie dann nachher gerade reinschauen, mal Zellen. Wir sehen, das ist das Material eine tiefe Wunde gewesen. Wir haben rote und weiße Blutkörper, die wir sehen, wo ein Hinweis ist, dass das Material blutig war. Die weißen Blutkörper sind ein Hinweis, dass könnte ein Infekt stattfinden oder stattgefunden haben. Dann, wenn Sie noch reinschauen, sehen Sie so blaue Perlenketten. Das sind jetzt Bakterien. Man unterscheidet die nach der Färbung, wie sie gefärbt sind, ob sie blau sind oder rot sind. Und nach der Lagerung. Und da gibt der Arzt auch schon erste Hinweise, in welche Richtung das geht, wann können die behandeln.
Schaue ich da mal rein. Genau, eine Landschaft mit den Elementen, die Sie gerade gesagt haben. Mehr können Sie im Moment noch nicht herauslesen.
Nein, wir können einfach dem Arzt sagen, es hat Zellen drin, wie gesagt, die roten und die weißen Blutkörper. Und die, wir sagen denen gram-positive Kokken in Ketten, so wie sie gelagert sind. Und das ist aber auch schon ein Hinweis für den Arzt.
Und auch nach so einem ersten Schnelltest tut man, wie bei allen Patientenproben, eben einen Bakterienstamm züchten und sucht dann nach Krankheitskeimen, nach kranken Bakterien. Die gilt es dann auch von gesunden Bakterien, die jeder Mensch auch hat, zu unterscheiden. Unter dem Mikroskop sehen die Bakterien verschieden aus. Die einen wie Stäbli, andere wie Kreis, aufgereiht wie Perlenketten. Dann gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Tests. Die einen gehen ein paar Sekunden, andere ein paar Stunden. Und sogenannte biochemische Tests gehen den ganzen Tag. Bei diesen Tests braucht man verschiedenste Substanzen, die alle eine andere Farbe haben. Und Bakterien reagieren auf diese Substanzen. Dem sagt man eine bunte Reihe. Für die biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker in diesem Labor ist es dann eine regelrechte Detektivarbeit, die unterschiedlichen Bakterien zu identifizieren.
Also auch hier wieder eine Gegenli-Arbeit, ganz nach unserem Motto «Klein, aber oho». Klein, aber oho, heute im Treffpunkt auf DRS 1, klein ist relativ auch bei der Körpergröße. Aber gerade bei der Körpergröße fällt jemand, der nicht ganz dem Standard entspricht, besonders auf. Ich rede hier von kleinwüchsigen Menschen. Kleinwüchsige zeigen uns die Welt aus ihrer Perspektive nach den 10 Nachrichten. Hier im Treffpunkt auf dem Eis.
You talk like Marlene Dietrich. And you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain. And there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel, yes you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set. And you sip your Napoleon.
DRS 1, der Treffpunkt mit dem Dani Vorler, Körpergröße 1,78. Wie gross seid ihr? Mein nächster Gast heisst Markus Hoffmann und er ist ziemlich kleiner als der Durchschnitt. Zum mit ihm reden, also er kommt mir etwa so auf Bauch gegen Brusthöhe rauf, muss ich jetzt hier unser Stehpult schnell runterfahren. Das ist. Das ist ein bisschen wie beim Zahnarzt. Wobei, jetzt komme ich gerade ein kleines Problem. Jetzt muss ich nämlich irgendwie den Spagat machen, um ans Mikrofon runterzukommen. Wie gross seid ihr?
1,47 Meter.
Markus Hoffmann, 1,47 Meter. Was ist da eigentlich der Vorteil bei dieser Körpergröße?
Ja, durch das man eigentlich übersehen wird, fällt man doch wieder auf. Es kann viele Vorteile in sich haben.
Einer, der auffällt. Das Leben als Kleinwüchsiger hat natürlich nicht nur Vorteile. Einblick in den Alltag von Markus Hoffmann bekommen wir gerade in wenigen Augenblicken.
Musik. don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Das heisst mit dem Treffpunkt heute nach dem Motto «Klein, aber oho». Der Markus Hoffmann entspricht von seiner Körpergröße her nicht dem Durchschnitt von einem erwachsenen Mann. Mit 1,47 gehört er zu den sogenannten Kleinwüchsigen. Markus Hoffmann, wie sieht das denn bei euch daheim aus? Wie ist eure Wohnung eingerichtet? Was ist Angst? Habt ihr da spezielle Möbel oder überall Böckli zum Aufstehen? Wie sieht das aus?
Also in meinem Fall sieht es jetzt einigermaßen nach einer Schema-Schweizerischen Mietwohnung aus. Es hat ein Böckli in der Wohnung. Aber ich muss sagen, durch das ich halt doch mit 1,47 Meter bin ich nicht ganz so kurz gewachsen, dass man alles überbordet oder alles so hoch ist, dass ich nicht dran haben mag. Also ich kann ein Waschbecken, ein Abwaschbecken an, ohne dass ich muss ein Leiterli oder ohne ein...
Also, das geht eigentlich mit ganz Haufen körperlichem Aufwand eigentlich ja, ja. alles ganz gut, aber den körperlichen Aufwand, den darf man nicht unterschätzen.
Nein, also es kann wirklich mal sein, wie man sieht, in der Wohnung innen so mit dem Knie rumklettern, in der Küche aufs Waschbecken mit dem Knie rauf und um ins obere Regal kommen. Also das sind schon gewisse Spezialszenen.
Ich habe es nämlich jetzt auch gerade beobachtet. Wir haben ja vorher das Pult ein bisschen probieren einzustellen. Und jetzt haben wir die Lösung gefunden, in dem, dass die auf einen, so einen Barhöcker raufgeklettert sind, dass wir so ein bisschen die gleiche Körpergröße haben. Also, das ist ein grosser Aufwand. Könnt ihr eigentlich auch Auto fahren, so?
Ja, also, ich habe nur kleine Änderungen im Auto. Ich muss eine Sitzfläche abnehmen, weil das drückt mir sonst ins Wadenbein rein. Mhm. Aber ich kann ein Auto im vordersten Raster vom Sitz meistens fahren, die meisten.
Und von der Kleidergröße her, zum Beispiel Mode, ist das für euch schwierig oder müsst ihr da alles anfertigen?
Ja, klar, es gibt zum Teil, dass man sogar Sachen nimmt für die Kinderabteilung. wenn es erwachsenenmässig geschnitten ist, dann geht das problemlos. Mhm. Oder dann halt wirklich muss auf Masskleider zurückgreifen.
Das ist ja nicht lustig, jetzt alles aus der Kinderabteilung zu nehmen.
Nein, theoretisch nicht. Man macht dann, wie immer im Leben, man findet einen Mittelweg. Ja.
Apropos Kind, wie ist das bei eurer Kindheit denn gewesen? Also wie haben eure Eltern euch das Thema mal erklärt, dass ihr kleinwüchsig seid?
Also mein Vater, der ja selber auch kleinwüchsig ist, ich finde, er hat das sehr schön gemacht. Er hat das einfach mal halt mit 11, was auch um die Berufswahl gegangen ist, hat oft mal mich damit konfrontiert gehabt. Und dann ist auch klar gewesen, dass man für gewisse Einschränkungen beruflicherseits, die man dann auch übernommen hat, was ich aber heutzutage denke, in der modernen Zeit, wo so viel technisch möglich ist, auch sehr viel vereinfacht hat.
Aber eben, euer Vater ist auch kleinwüchsig und ihr habt das Thema schon mitbekommen, eure ganze Kindheit durch.
Ja, es ist einfach von dem her schön gewesen. Man hat immer ein bisschen gewusst, gut, es ist schon eine Herausforderung, durch das man auch Vater beobachtet hat im Alltag. Und gleichzeitig aber auch klar, man hat ihn immer gehofft, ich weiss, in meinem Fall hat es einmal geheißen vom Arzt, ja, ihr werdet schon erwachsen. Mhm. Oder für den mehr, aber man kann es nicht so sagen.
Die
das
Hoffnung ist eine gewisse
Hoffnung
natürlich.
Gegeben, ja, klar, ja. Und gerade anfangs Pubertät. Aber man hat dann schnell gemerkt, ich habe es immer so gehabt, ich bin immer ein Kopf kürzer gewesen als der Durchschnitt, als die anderen. Mhm. Aber bei der Pubertät sind sie dann schon davor gerast. Und das hat dann schon gedacht, hoppla, ja.
Also eben, die Hoffnung ist da gewesen, aber leider nicht eingelöst worden. Es ist jetzt einfach so geblieben. Ich glaube, ja. Noch ein Zentimeter hat irgendwie gewachsen jetzt auf 1,47. Seid ihr wegen dem mal gecancelt worden? Jetzt gerade in dieser Zeit, die ihr jetzt halt erwähnt, Pubertät.
Klar, Pubertät ist einfach eine Zeit, da geht so viel ab, auch in der Entwicklung von einem selber und vom Umfeld, dass sich ab und zu mal Hänseleien gegeben in der Schule. Es hat aber auch gleichzeitig, habe ich oft einen engen, gewissen Freundeskreis gehabt, so zwei, drei enge Freunde, wo das nicht das Thema war, oder wo ich oft der Markus gesehen bin. Und durch das hat einem das einen schönen Halt gegeben.
Wobei, so Hänseleien können einem ja schon sehr prägen. Manchmal ein Leben lang auch prägen. Zum Beispiel eben punkto Minderwertigkeit.
Ja, also ich denke, so eine gewisse Minderwertigkeitskomplex, die jetzt vor allem mit der Pubertät sicher gegeben. Es ist dann das Schöne gewesen, dass mit 18, 19 habe ich eben auch aus dem Kollegenumfeld mal mehr zufällig getroffen, wo einem dann eben ein bisschen auf andere Sachen hingewiesen hat, wo gesagt hat, ein guter Kollege mal, hey, du bist zwar kleinwüchsig, aber du hast ganz andere Wege. Jetzt gerade im Punkt, da der grösste Minderwertigkeitskomplex ist sicher gewesen, beim anderen Geschlecht anzukommen. Mhm. So in der Pubertät, so, mir will doch keine, weil ich einen Kopf kürzer bin. Ja. Und dann hat eben mal ein Kollege gesagt, hey, schau dich mal an, du magst zwar einen Kopf kürzer sein, aber du hast ganz andere Qualitäten, geh mit dem vorwärts und that's it.
Gut, das ist ja dann nachher noch das eine, wenn man das so theoretisch packt, das andere ist das, dort Praxis umzusetzen, oder?
Das braucht den Mut.
Ihr habt auch Berufswünsche angesprochen. Also, habt ihr jetzt zum Beispiel einen Traumberuf gehabt, den ihr aufgrund von eurer Kleinwüchsigkeit hättet müssen sagen, nein, das geht leider nicht?
Nein, zum Glück so nicht. Also zum Glück, es war auch nicht unglücklich gewesen, aber ich sage jetzt, das ist, hat sich jetzt nie ergeben, sie irgendwann wollen Zimmermann werden oder bis, weiss auch nicht, Pilot.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man klein gewachsen ist, so wie dir, kleinwüchsig ist, dass es auch nicht immer einfach ist, sich im Berufsleben durchzusetzen, in einem Team durchzusetzen, vor fremden Leuten sich durchzusetzen, weil vielleicht immer noch der Jö-Effekt kommt und immer wieder so ein etwas aus der Kindheit durchdrückt. Wie habt ihr das erlebt?
Also im Berufsalltag wenig, oder ist mir jetzt nicht bewusst, dass mir etwas auch in den Sinn kommt, was mich erinnert. Klar, es kann es mal geben, bei einem klassischen Fall, bei einem Bewerbungsgespräch. Weil ich würde es nie in eine Bewerbung reinschreiben.
Und warum, danach, nicht? Warum nicht?
Sonst steht es je nachdem schon im Zentrum.
Ja.
Beim Gespräch. Oder das Gegenüber macht sich irgendein Bild, wo mich auch dann bei der Bewerbung im Schreiben zum Teil schon beeinflussen kann, aber nicht wirklich. Und ich denke immer noch, die natürliche Wirkung eins zu eins im direkten Gespräch gegenüber ist am besten und am einfachsten.
Aber die haben natürlich dann schon manche Situationen erlebt, wo die Leute im ersten Moment zumindest gerade ein bisschen erschrocken sind oder zumindest grosse Augen gemacht haben. Das sieht man ja den Leuten gerade an.
Also ich denke, da kommt mir ein schönes Beispiel in den Sinn. Ich habe mal einige Jahre im Aussendienst geschafft, also in verschiedenen Firmen. Und gerade im gerade im Aussendienst ist es oft, wenn man Privatkunden besucht, man kennt den Kunden noch nicht, er kennt nur die Stimme vom Telefon, er macht Türen auf. Und ich finde das heute noch, das sind so schöne Bilder, weil der Durchschnittsaussendienstmann, der ist eben auf 1,70 Meter, auf 1,80 Meter und dann schaut auch
Guckloch-Höhe.
So, ja, schaut dann mal so gerade raus und dann sind Millisekunden, aber dann geht er ganz, ups, da steht niemand. Ja. Ah, da steht jemand, so, und der Blick runter und grüßt sie wohl.
Aber eben, wenn ihr jetzt das sagt, dann lacht ihr dazu, ihr habt hier auch euch, ja, vielleicht auch gezwungenermassen, wenn es Spass gemacht hat daraus. Also ja. Spass ist vielleicht jetzt gerade ein grober Ausdruck, aber einfach auch Freude daran gewonnen, eine Spielerei.
Ja. Es ist eine Spielerei, absolut, ja.
Ihr hat sich sicher in eurem Leben immer wieder auch müssen beweisen müssen. Das nehme ich jetzt einfach mal so an. Ihr seid auch kämpferisch tätig, habt immer auch schon Theater gespielt zum Beispiel. Mhm. Ist das für euch auch so etwas? Also, dass ihr in die Öffentlichkeit geht, hat ja auch ein bisschen mit dem zu tun. Oder? Mit dem, vielleicht mit dem bestätigt zu werden, geliebt wollen zu werden, auch so, wie man ist.
Ja, also am Anfang, wo das Anführungsschlusszeichen losgegangen ist mit Theater vor etwa 15, 16 Jahren. Da war es wirklich mal gewesen, hey, klar, man kriegt zumindest nur schon auf der Bühne, wenn ein Applaus kommt, das ist eine sehr schöne Bestätigung einmal. Und das hätten sicher mal die Bestätigungswelle gegeben und auch das Bestreben, hey, jetzt erst recht raus, da kann man mal etwas ernten und man bekommt nicht nur, man wird nur noch als kleiner Mann da dargestellt.
Sondern man kann eigentlich ganz gross auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen.
Genau. In dem Augenblick. Also es hat sicher offen gesagt und so selbst eingestanden. Am Anfang ein bisschen so einen Ego-Trip-mäßig.
Also ein bisschen eine therapeutische Wirkung.
Schon fast, das war am Anfang.
Seit ein paar Jahren hat Markus Hoffmann schon die Idee mit sich umgedreht, Geschichten aus seinem Alltag auf die Bühne zu bringen. Ende Monat hat jetzt ein Theaterstück Premiere und mehr dazu erfahren wir gerade anschliessend hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Yangi dagarlu ante manoko ulso bayin ni jeliko Yangi dirok bale bunyu takawal andak yaw lekoto Yangi bagade ndak yaw nanato ulso bayin ni jeliko ndak mo lay majdo dibi dibi re Dibi dibi re, ah, dibi dibi re,
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Klein, aber auch heute im Treffpunkt auf DRS1. Den Markus Hoffmann haben wir vorher lernen können. Er ist kleinwüchsig, nur 1,47 gross. Seit längerer Zeit, wie er es vorher erwähnt, hat er die Idee gehabt, Geschichten aus seinem Alltag mal auf die Bühne zu bringen. Jetzt ist es Ende dieser Monate soweit. Der Markus Hoffmann erzählt Lebensgeschichten aus der Höhe von 1,47 zusammen mit der Schauspielerin Claudia Rorirs, etwa 1,66 gross. Die kleinen Dinge im Leben heisst das Stück. Und man ist in den letzten Zügen jetzt vor der Premiere Ende Januar. Meine Kollegin Martina Schneider ist auf St. Gallen ins Probelokal zuschauen, wie die beiden miteinander proben.
In der Mitte des Raums steht ein grosser Steh wie ein Wischständer. An der Leine hängt noch nichts, aber im Laufe des Stücks kommen ganz viele Erinnerungsstücke an die Leine. Der Markus Hoffmann und Claudia Rohrhirs schieben braune Kisten in verschiedenen Grössen umeinander. An richtigen Ort für eine bestimmte Szene. Einmal ist eine Kiste ein Tisch, mal ein Sofa, mal ein Mäuerli. Er spielt im Stück den kleinwüchsigen Benno. Sie spielt in der ersten Szene an diesem Probenachmittag die Clara, seine Schulfreundin. Sie hat gerade erfahren, dass der Benno Priester werden will. Und sie hat Mühe mit dieser Idee.
Aber ich verstehe es trotzdem nicht.
Warum?
Ich habe das mit Gott und dem Kirchenzeug.
Aber Clara, wie kannst du Gott in Frage stellen? Du singst doch auch im Kinderchor und der Pater Paul hat doch gesagt.
Pater Paul hat gesagt, Pater Paul hat gesagt. Wie zum Beispiel kannst du dir erklären, dass wenn es wirklich einen lieben Gott gibt, der über uns wacht, der Frederik, der Ivo und die Tobi Karin auch im Kinderchor singen? Und überhaupt, warum hat dich Gott klein bleiben lassen?
Und Clara hat noch eine zweite Vermutung, warum der Benno will Priester werden. Weil er doch Angst habe vor dem Mädchen. Was sie nicht weiss, ist, dass der Benno die Clara liebt. Und je älter die beiden werden, desto tragischer wird es für ihn. Weil sie ihn nicht liebt und ihm je länger, je mehr über den Kopf wächst. Andere Szene. Der Benno ist unterdessen 18, der Tag der Aushebung.
Alle, die ich kennt und auch die, die ich nicht kennt habe, alle sind mir davor gewachsen gewesen. Und ich bin da gestanden, habe Kinderschuhe getragen. Ein Mann in Uniform hat uns in zwei Gruppen aufgeteilt gehabt.
Was willst denn du da? Du kannst doch unmöglich schon 18 sein. Da sind im Fall richtige Männer gefragt, die nehmen im Fall kein Kind. Oder hast du jemanden gehört, dass da die rumfingerlet? Willst du mal schauen, wie das ist? Da muss der Doktor noch aufpassen, dass er nicht wegen Kindsmisshandlung drankommt.
Es sind Szenen, wie sie sich könnten zugetragen haben, wie sie sich vielleicht sogar wirklich zugetragen haben. Der Benno ist eine Figur, die der Regisseur vom Stück, der Björn Reifler, erfunden hat. Er ist an diesem Tag krank, darum proben die beiden Schauspieler allein. Der Benno sei entstanden aus Geschichten, die er, Markus Hoffmann, dem Regisseur erzählt hat. Geschichten aus seinem eigenen Leben.
Am Anfang hatte ich so viele Ideen gehabt, so viele Geschichten erzählt und habe fast so ein Bild gehabt, wie das könnte werden. Ich habe dann schon gedacht, ich will das freigeben, wenn er anfängt zu schreiben, weil jetzt ist seine Arbeit zu schreiben und ich will alles loslassen und alle meine Forschungen, die ich noch hatte, mal ganz über den Haufen rühren, mal sein lassen. Und wo dann aber die erste Version zurückgekommen ist, zum Teil schon gedacht so, okay, spannend, was jetzt rausgekommen ist. Im ersten Moment finde ich so, und jetzt spiele ich, geht es so eine Rolle. Und lustig ist dann schon der zweite Gedanke bei mir, als ich es gelesen habe, ich sage, nein, das ist ja genau das Beste, weil so ist es eine Person, die ich von mir gut trennen kann. Ich erzähle keine privaten Sachen auf der Bühne. Es ist ein neues Stück, es ist eine komplett erfundene Geschichte jetzt. Und wenn es auch überhaupt einen Zusammenhang hat mit dem realen Leben aus der Vergangenheit, dann ist es mehr ein Zufall.
Und im Stück «Die kleinen Dinge im Leben» spielt die Kleinwüchsigkeit von Benno manchmal eine Rolle. Aber auch ganz häufig geht es um ganz andere Sachen. Es geht um Freundschaften, um Lebensträume, um die Liebe. Und die Sachen, die das Leben ausmachen, egal aus welcher Höhe. Und manchmal kommt auch der Humor durch, den die Figur Benno sicher gemeinsam hat mit dem Markus Hoffmann. Zum Beispiel in der Szene, wo der Benno einen neuen Job will.
Sie bewerben sich da für eine Stelle im Aussendienst als Kundenberater. Ja, ich weiss nicht, Kunden, ich meine, sie haben da mehr Erfahrung als ich. Was denken Sie? Ich meine, die Kunden, wie könnten die reagieren? Wegen der Grösse, meine ich, verstehen Sie?
Wissen Sie, ein Kunde, der mich einmal gesehen hat, der vergisst mich nicht.
Eh, voilà, der Benno vergisst man nicht mehr, auch der Markus Hoffmann nicht, der heute bei mir hier im Studio zu Gast ist. Das Selbstbewusstsein muss man aber schon zuerst aufbauen, Markus Hoffmann, oder?
Ja, das ist wirklich Arbeit an sich selber.
Jahrelange Arbeit, oder?
Und die Gott, die hört nie auf.
Könnt ihr jetzt als Betroffene, vielleicht junge Leute, die in dieser Situation sind, die kleinwüchsig sind, auch Stütze geben?
Also ich habe es noch nie so direkt gemacht, für die Ansatzweise, aber ich würde mich jetzt nicht als Coach empfinden. Denk, da fehlt mir das Talent und zuerst noch die Geduld.
Wir haben hier ganz ein kurzes Ausschnitt gehört aus dieser Aushebung. Ist das jetzt ja auch etwas, was ihr erlebt habt? Seid ihr denn überhaupt zum Militär gekommen? Oder
wie hat das Nein, ausgehebt? Also,
das ist nicht gegangen.
Ob es heute noch so ist, weiss ich nicht, aber damals, vor etwa 15 Jahren, ist es tatsächlich so gewesen, dass sobald man unter 1,50 Meter ist man automatisch also fürs Militär als Dienst untauglich erklärt worden. Und das ist dort schon noch so ein Punkt, wo man gesagt hat, damals hat man noch sehr stark Militärpflichtersatzsteuer gezahlt. Mhm. Und da hat man sich einfach gesagt, jetzt stand ich da 4 cm unter 1,50 damals. Mhm. Das heisst, jetzt kannst du jedes Jahr Steuern zahlen, obwohl man nicht mal unbedingt sogar bereit gewesen wäre, ins Militär zu gehen.
Also, ihr hättet an sich gern Militär gemacht.
Also heute sage ich auch nicht mehr gerne, heute bin ich froh, ist
ja,
es gut, so.
Okay. Aber damals schon, also
damals,
mit anderen Worten,
Zeitpunkt schon, aber inzwischen, ja.
Die hat es diskriminierend empfunden, Ist das richtig?
Sicher in eine gewisse Richtung, ja.
Premiere von diesem Stück am 29. Januar zu Walzenhausen. Dann später geht er auf Schweizer Tournee, kann man sagen. Oder? Die sind in Basel, Bern, Biel und geht dann wieder zurück in die Ostschweiz. Mhm. Detaillierte Daten gibt es bei uns im Internet auf drs1.ch und Treffpunkt ist der Tourneeplan parat. Und jetzt geht es wieder ab als Proben, oder?
Ja, morgen wieder.
Das wünsche, so. Wünsche viel Erfolg und vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Dankeschön, Markus Hoffmann. Die kleinen Dinge im Leben, da wollen wir jetzt eigentlich gerade ein bisschen anhängen, sind ja manchmal die kleinen Sachen im Leben, die in einem gewissen Moment von ganz grosser Bedeutung sein können. Eine liebe Geste in einem Moment, wo man es nicht erwartet. Ein Besuch von jemandem, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ein Geschenk, das gar nicht materiell, aber von viel höherem Wert ist. Wir möchten uns jetzt zum letzten Teil dieser Sendung noch über solche Sachen im Leben unterhalten. Und frage euch, meine Damen und Herren, was sind ganz kleine Sachen, die in eurem Leben schon ganz Grosses ausgelöst haben. Eure Geschichten interessieren uns 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Sag es nochmal, wir möchten mit euch über die kleinen Dinge im Leben reden, die in einem bestimmten Moment ganz Grosses ausgelöst haben. 0848 440 222 oder studio@drs1.ch. Wir sind gespannt.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. She takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She wants, she's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Thank you.
Hoffnung ist wenig, doch Hoffnung ist noch immer da. Unendlich und dann plötzlich, doch Hoffnung glaubt noch immer dran. Tränen, die Flüsse und überschwemmen das ganze Land. Doch Hoffnung sieht weiter und schwimmt mit dir am neuen Strand. Weck mich auf und tu, wie's anders wär. Es wäre nicht so schwer. Es wäre nicht so schwer. Meinst du, es könnte doch noch anders sein? Doch wenn's vorbei ist, ist's vorbei. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. Wieder sind wir ohne. Hoffnung ist trotzig, wird alt und ist schon wieder neu. Versteckt sich und verletzt dich, überlebt und bleibt doch immer treu. Verzweifeln oder beichten, es wird jemand bleiben und jemand gehen. Doch Hoffnung bleibt immer und läuft dir ewig nach. Hätte doch die Ruhe schon immer getragen, hätte doch nichts gesagt, hätte doch überlegt. Nimm mich mit aufs Lebensrettungsfluss und lass mich nicht mehr los, lass mich nicht mehr los, sonst bin ich nur
Klein, aber oho, heisst es heute im Treffpunkt auf DRS 1. Auf der Suche nach kleinen Sachen mit grosser Auswirkung sind wir jetzt bei der Helen Hitz gelandet. Guten Morgen, Frau Hitz.
Guten Morgen.
Ihr habt etwas erlebt, das an sich eine Kleinigkeit ist, aber etwas, das grosse Auswirkungen hat. Erzählt. Wo fangen wir an?
Ja, wir fangen an. Ich wohne bei meiner Mutter und meiner Mutter geht es nicht mehr so gut. Und sie hat einen Enkel, der weit, also in Bernbiet ist und hat schon 3 Jahre auf ihn gewartet. Und jetzt hat er ihr eine Überraschung gemacht, ist gestern Abend gekommen und es ist unglaublich. Die Mutter ist gerade aufgestanden und hat Freude gehabt, und dass sie das noch erleben darf. Und das ist eine wahre Freude.
Also ganz überraschender Besuch. Wie hat sich die Freude geäussert bei eurer Mutter?
Ja, dass sie mehr Kraft wieder bekommen hat und um den Tisch umgelaufen ist und wieder am Tisch gesessen ist und gegessen hat. Es ist eine wahre Freude. Es ist halt auch etwas Besonderes, weil es ein Sohn ist von einem Sohn von meiner Mutter, also von meinem Bruder, der verstorben ist. Und sie hat sehr lange jetzt auf ihn gewartet.
Ich merke auch gerade, Helen Hitz, dir selber hat auch eine grosse Freude.
Ja, und jetzt habe ich gerade noch das Rot, das Lied Hoffnung im Ohr gehabt, bis sie mich sich wieder gemolden haben. Und das ist unglaublich, was das ausgelöst hat wieder.
Mhm. Ja, gut.
Das ist brutal, die Freude.
Ja, schön. Die kleinen Sachen im Leben sind manchmal, die grosse Auswirkungen haben. Das kleine Geschichtchen hat das jetzt auch bewiesen. Vielen herzlichen Dank, Frau Hitze. Ja. Alles Gute.
Danke,
einen gefreuten Tag.
Einen ganz hübschen Tag.
Euch auch.
Wiederhören.
Ade, ade.
Épicée aux essences rieuses, Acapulco, jaloux, je te réveille ma belle. Tu t'en fous et tu ris, le café t'appelle. Sur la table de nuit, jure, cigarettes et fruits mûrs. Dans ses cheveux bouclés paille, un frisson qu'aucun tressaille. Et dans la baignoire, l'eau mousse. Il y a chaud, douce. Flotte, file, fume, volute, enjôleuse. Des levées épicées aux essences rieuses. Acapulco jalouse, tu réveilles ma belle. Tu t'en fous et tu ris, le café t'appelle. Ouh, flotte, file, fume, volute, enjôleuse. Aux essences rieuses, Acapulco jalouse, tu réveilles ma belle. Tu t'en fous et tu ris, le café t'appelle.
Klein aber auch heute im Treffpunkt auf DRS1. Manchmal sind es die kleinen Sachen im Leben, die Grosses auslösen. Wir bekommen da noch Mails, es ist gerade eins reingekommen. Ein Lächeln kann doch auch so viel Freude auslösen im Alltag. Das Helfen beim Einsteigen in Bus und Tram. Das alles noch Reaktionen aus der Hörerschaft. Mit Kleinigkeiten kann man manchmal schon etwas Grosses auslösen, punkto Auftritt. Wenn man sich zum Beispiel schön anlegt, irgendwie noch ein Foulard in der richtigen Farbe kombiniert oder so, oder ein Schmuckstück, dann kommt das einfach anders daher und kann Grosses auslösen. Frage euch, wollt ihr mal ganz elegant aussehen? Wollt ihr mal ausprobieren, wie man das Optimum aus eurer Garderobe rausholen kann? Dann ist nächste Dienstag eine gute Gelegenheit für euch. Bei mir ist nämlich meine Kollegin Treffpunkt, Produzentin Cornelia Büttler. Ihr habt nächste Dienstag Modetreffpunkt vor in dem Sinn, nämlich zum 40. Todestag von der berühmten Modeschöpferin Coco Chanel. Wer würdet ihr denn gerne hier in den Treffpunkt einladen, Cornelia?
Ja, also wir suchen zwei Hörerinnen, die Lust hätten, eben sich mit einfachen Mitteln, mit Kleidern von daheim in elegante Damen zu verwandeln. Eben so à la Coco Chanel. Coco Chanel, ja, das ist ja eine Frau gewesen, die mit ihrer Mode Gesellschaft revolutioniert hat. Sie hat einen sehr eleganten, klassischen Stil gefördert und entworfen. Sie hat auch den Modeschmuck ins Leben gerufen. Das berühmte kleine Schwarze, das Töpies für die Frau, zum arbeiten gehen und so weiter. Und wir haben eine Stilberaterin bei uns im Studio, die diesen zwei Damen dann Tipps wird geben. Es gibt wie eine Art Vorher-Nachher-Situation. Und wenn Sie jetzt Interesse haben, das mal auszuprobieren mit Ihrer Garderobe, was Sie können daraus herausholen können, wie Ihnen der elegante, klassische Stil würde stehen, dann schreiben Sie uns ein Mail mit ein paar Angaben dazu, Ihre Motivation und vor allem Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Dann können wir Ihnen nämlich anrufen auf studio@drs1.ch.
Das ist schon eine einmalige Gelegenheit, die man eigentlich sofort muss zupacken und in die Taste greifen. studio@drs1.ch. Und die Bedingung ist natürlich auch, dass der nächste Sisti, so nehme ich doch an, müsste hierher kommen ins Studio.
Oder? Ja, das wäre natürlich der Bedingung. Genau.
Weil nur theoretisch kann man so etwas nicht abwickeln. Das muss man anlegen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.